Herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Zum Teil sind das Coaches, die ihr schon kennt oder noch kennenlernen werdet, aber es werden auch andere Leute mit dazukommen, die viel zu erzählen haben. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah und was sie antreibt. Mein Gast heute ist Radiomoderatorin, TV-Moderatorin, Brand-Consultant, Persönlichkeitscoach und Female Future Force Coach Mel Petersen, aka Carla Kinja.
Hi.
Hi. Und mit ihr will ich dann darüber sprechen, wo bei all ihren Projekten ihre große Leidenschaft liegt, was sie bei ihren Coachings mit jungen Frauen erlebt und wie man als Tausendsasser alles unter einen Hut bekommt. Hi Mel.
Es wird ein spannendes Gespräch.
Ja, auf alle Fälle. Das glaube ich allerdings auch. Wir müssen eigentlich auch bei dir, das war in der Vorbereitung auch das Schwierigste, erstmal mit deinem Werdegang anfangen.
Ja.
Du beschreibst ihn ja selbst so, vom Wirtschaftsstudium in den Journalismus, dann in die Musikbranche, zurück zur Wirtschaft. Ja. Was war da los?
Ein großer Traum, der war los tatsächlich. Also immer schon von klein auf. Es ist doch total schräg, dass wir jetzt hier sitzen. Ich bin ja normalerweise immer an deiner Stelle eigentlich, ja, als diejenige, die interviewt. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber ist eigentlich auch ganz schön.
Ja, ja, das hoffe ich.
Interviewt zu werden. Nee, es war tatsächlich, bei mir war es der Traum, etwas Großes machen zu wollen. Das war es immer schon. Das hatte ich schon, als ich klein war. Also selbst meine Mutter hatte mir eigentlich, erzählt mir bis heute noch die Geschichten, dass ich, als ich klein war, immer auf dem Fernseher gezeigt habe und gesagt habe, ich will da drin sein. Und ich verstanden habe, dass es keine Box ist, wo ich einfach reinklettern kann. Und dann sieht man mich auf der Röhre, quasi aus der Röhre raus. Und das ist ein Wunsch, etwas machen zu wollen, etwas tatsächlich auch verändern zu wollen, der dann auch mir erst später bewusst wurde, ist eigentlich schon sehr früh in mir geboren worden, also schon in meiner Kindheit. Ich habe immer Entertainment geliebt. Ich liebe es immer noch heute, in einem Fernsehstudio zu sein, in einem Radiostudio zu sein oder auch in einem Club zu sein. Ich liebe die Technik. Ich mag den Geruch von Technik. Auch wenn mal irgendwie eine Box oder sowas durchbrennt oder irgendwie ein Kabel. Das ist für mich, hatte so eine ganz eigene Magie, immer schon, früher auch. liegt vielleicht auch daran, dass mein Vater Elektromonteur war und ich auch ganz oft bei ihm in der Werkstatt war und da diesen Geruch von den Kabeln auch mitbekommen habe. Und deswegen war das für mich immer so ein Gefühl, irgendwie wie nach Hause kommen. Also Technik und viele Menschen und wo was passiert und wo von Dingen berichtet wird, Ereignissen, Geschehnissen und wo Menschen einfach unterhalten werden. Und das war für mich so meine kleine Vision, an der ich auch sehr, 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 sehr lange festgehalten habe. Also bis so in meine Jugend, würde ich jetzt mal sagen. Und du weißt ja selber, wie es ist, ne, wenn man Jugendlicher ist. Ich bin ja noch die Generation MTV.
Ja.
Als Kids noch ferngeguckt haben tatsächlich. Und da ein Moderator stand, noch vor Instagram und generell Social Media und Co. Und das war für mich sozusagen, ich habe mir so, ja, das ist es, das ist, was ich machen will. Ich will moderieren, ich möchte mit Menschen sprechen, ich will, wie es so vielen geht, die nach Berlin kommen, na, irgendwas mit Medien. Mhm. Ja. Aber irgendwas, das cool ist, irgendwas, das aufregend ist, das spannend ist. Aber natürlich weiß man in dem Alter nicht, warum man das macht. Ne? Da geht es ja eher um Fame, es geht ums Image. Man möchte gelten, tatsächlich.
Mhm.
Und ich habe dann die Schule fertig gemacht, bin dann nach der Schule, habe dann an der Wirtschaftsuniversität studiert, Wirtschaft, weil es Handelswissenschaft damals, internationale Betriebswirtschaft, so. für mich einfach am meisten Sinn gemacht hat. Klar, es ist Marketing mit dabei und es ist ein bisschen was Vernünftigeres, als irgendwie jetzt gleich eine Fernsehkarriere anzupeilen. Und habe das dann auch ein paar Jährchen gemacht, habe dann nebenbei tatsächlich angefangen, bei einer TV-Produktionsfirma zu arbeiten. Und das war auch aus einer Situation heraus, die für mich tatsächlich eine Notsituation war, weil ich mich davor nie getraut habe. Ich dachte immer, okay, du machst Wirtschaft, mach das Ding, das ist sicher, machen auch viele. Man guckt ja dann gerade auch so in dem Alter nach, was machen die Freunde, wie orientieren die sich? Man versucht, man will ja auch irgendwo dann dazugehören, natürlich. Ne? Und ohne die eigene Stimme zu haben, man man hört sie zwar so im Hinterköpfchen, ne, aber man hört nicht auf sie. Mhm. Und es hat sich für mich nie so ganz richtig angefühlt. Ich dachte, okay, mach das mal, ich mach das jetzt erstmal safe. Und habe dann eben in dieser Produktionsfirma angefangen. Und habe mich dort beworben, hatte mich nie getraut. Und auch erst dann deswegen, als mein damaliger Freund mich betrogen hat und ich das auf eine sehr, sehr skurrile Art und Weise herausgefunden habe.
Oh mein Gott.
Und kennst du das, wenn du an einen Punkt kommst, wo du einfach so eine Wut hast und wo du diese Wut entwickelt, so einen Mut, dass du einfach sagst, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich mache es jetzt. Und jetzt zeige ich es dir, jetzt zeige ich es allen und jetzt erst recht.
Ja.
Und solche Situationen, solche Grenzsituationen oder Erfahrungen, ne, waren für mich jetzt auch so rückblickend in all den Dingen, die ich erreicht habe, immer notwendig, um noch einen Schritt weiter zu gehen, um den nächsten Step zu machen, um mich selbst zu challengen und herauszufordern und einfach zu gucken, was kann ich noch tun. Mhm. Genau, und habe mich dann tatsächlich beworben, bin auch ganz frech rein, habe gesagt so, ich bin die Beste für den Job, ich koche Kaffee, ganz egal,
ich mach das jetzt.
Ja, hire me, bitte. Und hab das dann auch gemacht, erstmal so als ein Assi-Job. Das waren damals so ganz, ganz, ganz schreckliche Reality-Show-Formate, so wie Richterin Barbara Saal-Lösch. Also ich möchte jetzt natürlich niemandem auf die Füße treten, der das gerne guckt. Aber damals noch in Österreich, da war dieses Format ja auch ganz neu. Und wie es so ist, ist es natürlich dann bei solchen Projekten so, dass die dann auch relativ schnell dann mal abgesetzt werden. Und dann war ich von einem Tag auf den anderen ohne Job. Hatte noch das Studium nebenbei, das mich aber auch nicht so wirklich, wo auch nichts weiterging, weil ich dachte, okay, du machst jetzt Fernsehen, das ist genau das, was du wolltest. Habe dann so mich beim Studium so ein bisschen so durch und weiter gehangelt, irgendwie so durchgekämpft und habe aber natürlich geguckt und weiterhin die Augen offen gehalten, was sich da noch so alles ergibt, medienmäßig, weil ich hatte Blut geleckt, tatsächlich. War dann bei einer anderen Produktionsfirma, hatte dann dort eine Ausbildung, das war von ProSieben und Sat1 TV Media. Habe dort eine Ausbildung als VJ gemacht und hatte da sozusagen meine erste journalistische Grundlage gelernt und bin dann kurze Zeit später, ich mache das jetzt wirklich im Zeitraffer, weil ja, wie man hört, es waren viele Stationen,
yeah.
Bin dann danach bei der größten österreichischen Verlagsgruppe News gelandet. Mhm. Und habe dort für das Frauenmagazin Woman geschrieben. Die gab es ja hier in Deutschland auch. Mhm. Wurde hier schon vor ein paar Jahren eingestellt. Na, in Österreich ist es immer noch das größte Frauen- und Lifestyle-Magazin. Ja. Und habe dort als Beauty-Redakteurin gearbeitet. Auch das, all diese Dinge sind durch Kontakte passiert tatsächlich. Und einfach durch den Willen, das machen zu wollen. Und auch da war es eine Situation, ich hatte nichts zu verlieren. Ich war in einem Job, den ich gehasst habe. habe nebenbei auch gekellnert. Ach Gott, das war die Zeit, wo ich versucht habe, mir meinen Führerschein zu finanzieren und dann über den Sommer gekellnert habe. Und ich war wirklich die schlechteste Kellnerin der Welt. Und es war ja auch so die Zeit, wo man irgendwie 6 Euro oder die Stunde oder so bekommen hat. Ne?
Habe ich alles durchgemacht.
Ja, aber das war halt wirklich so. Ich finde es aber auch gut, also dass mein Vater auch gesagt hat, du, wenn du einen Führerschein machen willst, dann zahlst dir selber. Ne? Ja. Also dass man da auch so ein paar Werte mitbekommen hat, fand ich zu der Zeit natürlich richtig zum Kotzen.
Ja,
und deswegen, als sich dann diese Möglichkeit bot sozusagen, bin ich da rein. Und ich weiß auch noch, wie nervös ich war. Das war halt wirklich so... wirklich wie ein bisschen wie in Der Teufel trägt Prada. Es war wirklich, du kommst rein, alle gucken dich an. Hinzu kommt war ja auch, ich sah ja immer schon anders aus als die anderen Mädchen, einfach aufgrund meiner Hautfarbe. Meine Mutter ist Afrikanerin. Mhm. Ein Modemagazin muss man sich natürlich auch so vorstellen, dass die Frauen sehr darauf achten, wie sie aussehen.
Die Station habe ich auch schon gemacht. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist ein Laufsteg, jeden Tag.
Es ist ein Catwalk, ja. Was auch Spaß macht natürlich.
Ja,
ne?
Total.
Aber ich glaube, gerade so als junge Frau, ne? Und als junge Frau, wenn man noch nicht so wirklich weiß, wer man ist und wo man hin will. Und das ist auch etwas, worüber wir uns dann, glaube ich, hoffentlich später auch noch unterhalten werden. Ne? Selbstwert versus Selbstbewusstsein. Ne? Selbstbewusstsein kann man faken, Selbstwert nicht. Das ist ja das, was innen drin ist,
ja.
Die Quintessenz dahinter sozusagen. Und das hat man noch nicht so wirklich raus, ne, in dem Alter. Das ist, da ist man noch so auf der Suche und lässt sich natürlich von den Masken beeindrucken, ne, die man sieht. Und der Job an sich war toll. Es war ein Redaktionsjob. Ich habe Einstiegsgehalt bekommen und ich bin da auch noch rein und war halt wirklich, das war wirklich so ein, muss man sich wirklich so vorstellen, so ein Großraumbüro, ne? Alles aus Glas. Du gehst den Gang lang, ganz am Ende des Gangs mit dem Büro, das Riesenbüro, das wirklich 360 verglast war, das Büro der Chefredakteurin. Mhm. Alles aus in Weiß und Glas, wo man sich nicht mal getraut hat, sich irgendwo hinzusetzen. Ja. Also aus Angst, irgendwas schmutzig zu machen. Und ich bin da rein mit meinem, glaube ich, damals noch handgeschriebenen Lebenslauf. Oh. Weil ich damals irgendwie noch, ich weiß, was ist das gewesen? 2002 war das, glaube ich. Und ich hatte damals, glaube ich, tatsächlich noch keinen Computer zu Hause. Mhm. Und als meine Freundin, die schon da anrief, arbeitete und mich anrief und meinte, ja, du musst es jetzt machen, musst es jetzt sofort machen, sie hat nur jetzt Zeit. Ich so, wie, ich hab's gar nicht, was soll ich jetzt machen? Und bin dann halt wirklich eben mit diesem Lebenslauf dahin, so zitternd den Gang entlang, zitternd den Gang entlang. Und es ist echt, es ist absolut
fantastisch,
irre.
Aber auch irgendwie.
Und habe dann wirklich meinen Stolz vor der Tür gelassen und bin dann da rein und habe gesagt, ich mache alles für den Job. Ich putze die Toiletten, ich mache alles. Und die Chefredakteurin, ich weiß noch ganz genau, sie saß da und hat nur gelacht und meinte so, wissen Sie was, Sie sind lustig, wir probieren es einfach mal.
Auch schön.
Ja, auch schön, oder? Und dann war ich wirklich sozusagen Trainee als Beauty-Redakteurin und hatte aber keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Mhm. Wirklich null. Also ich weiß auch noch, am ersten Tag kam einer der Chefredakteure, es gibt ja mehrere, mhm. Mit einem riesen Stapel an Magazinen, knallte mir die auf den Tisch und meinte, schreib die erste Seite, du hast eine halbe Stunde.
Oh.
Und
okay, hallo.
Richtig. Ja. Aber so ja. Ist es dann tatsächlich, ne? Also es ist so, wie es jetzt in diesem Film dargestellt wird, auch wenn ich mich vor allen Dingen sehr gerne oft über Hollywood-Filme lustig mache, es ist tatsächlich ein bisschen so.
Der Teufel trägt Prada.
In dieser Branche, ja, weißt du ja selber auch,
ja,
ne? Hab dann aber mich da so reingestrudelt und gekämpft. Und wenn du weißt, du hast keine andere, es gibt keine Alternative, dann machst du es und dann wirst du gut.
Mhm.
Es geht gar nicht anders. Nichtsdestotrotz war es halt so natürlich, weißt du auch selber, wenn man eben in einem gerade Lifestyle-Magazin arbeitet, gerade im Beauty-Ressort, ne, wie das ja, ich weiß gar nicht, sagt man das in Deutschland eigentlich noch?
Ja,
Ressort,
ja
Beauty-Ressort, ist ja sozusagen für Frauen oder junge Frauen und Mädels natürlich das Dankbarste, weil du ja all diese tollen Produkte bekommst, von allen Marken, von Chanel bis Yves Saint Laurent und alles geschenkt bekommst, du fährst auf die tollen Pressereisen, ich durfte Künstler wie Dieter von Thies, Beyoncé oder auch den Gründer Renzo Rosso von Diesel interviewen, wirklich nur so für einen Tag, man fliegt dahin, du schläfst in den schönsten Hotels und schreibst dann über irgendein Produkt, ne? Und Beauty schreiben, weißt du selber, ist eigentlich Werbetexten.
Total.
Ne? Und da ging das ja eigentlich dann schon los, dass ich mir dachte, okay, na Moment, eigentlich hat das ja mit Journalismus so richtig nicht wirklich was zu tun. in dieser Zeit entwickelte sich für mich auch so ein ganz anderes Bewusstsein dessen, was ich tue, der Wahrnehmung nach außen. Und natürlich war das vor meinen Freundinnen, war ich natürlich die Heroin, ne?
Ja.
Du bist die geilste Produkte. Ich habe natürlich alles verschenkt, weil das waren ja mehr Sachen, als du in einem zwei Leben verbrauchen kannst.
Ja.
Meine Mutter hat, glaube ich, danach fast einen Monat nicht mit mir gesprochen, als ich dann gekündigt habe. Weil sie dann ihre Chanel
Quelle ist tot, oh Gott.
Und La Prairie-Creme nicht mehr bekommen hat.
Wie kannst du nur?
Zu Recht, finde ich. Aber tatsächlich war es so, dass ich irgendwann an dem Punkt, wenn der ganze Glamour, der scheinbare Glamour davor irgendwie so ein bisschen abflaut und dann diese Routine einkehrt, fragt man sich natürlich, erstens mal wird es irgendwann dann auch langweilig natürlich, aber man fragt sich auch natürlich, naja, was denn nun? Also was mache ich denn hier eigentlich oder wozu bin ich hier? Also wenn man jetzt nicht nur künstlerisch arbeiten möchte, sondern auch sagen möchte, okay, man möchte eigentlich schreiben, weil man zu Menschen sprechen möchte, da war für mich dieses Ressort komplett falsch.
Mhm.
man kann mit Beauty zwar vieles machen, ne? Also Female Empowerment kann man über viele Wege streuen und auch bewirken. Für mich war es die Möglichkeit, eigentlich in der Beauty tatsächlich als erste schwarze Frau auch in diesem Verlagshaus in Österreich etwas zu bewirken für Frauen, die in meiner Situation sind. Und das wurde mir auch wirklich erst so bewusst, als wir dann auch öfter Geschichten gemacht haben, wo auch unsere Gesichter zu sehen waren und ich dann tatsächlich Briefe bekam von Frauen, die mir geschrieben haben, aber oh Gott, du bist ja auch schwarz, mach doch mal was für uns. Also es ist ja nicht jede Frau blond und blauäugig, wo ich mir dann dachte, so ja, eigentlich, es wird Zeit.
Ja.
Es wird Zeit. Und dadurch wurde für mich auch so ein ganz anderes Bewusstsein klar. Also ich habe ein anderes Bewusstsein entwickelt für die Pflicht, die man auch hat, wenn man eine Stimme hat. Weil Leute dich jetzt sehen quasi. Du bist nicht nur diese anonyme Schreibe, die schreibt jedes Jahr, du kennst ja dieselben Geschichten, Zellulite weg in 2 Wochen.
Schrecklich. Ja,
Selbstbräunertest.
Ja, alles.
Und dann muss man das halt immer wieder neu erfinden. Und dann gab es diese eine Schlüsselgeschichte. Also ich war ja unter anderem auch zuständig dann als Beauty-Ressort-Leitung, die ich dann auch nach vier Jahren glaube ich war, ja, zuständig für Brand Collaborations, also quasi Advertorials, ne, wie man so schön sagt. Also gekaufter Content, der aber nicht nach gekauftem Content aussehen soll, übersetzt, von einem unserer größten Kunden, L'Oreal, und hatte dann auch regelmäßig Meetings mit den Marketingleuten bei L'Oreal, und es war damals diese Kampagne, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese erste Nude-Lipstick-Kampagne.
Nee, tatsächlich nicht mehr.
Also eine der ersten, wo Eva Longoria dabei war, Dudes and Crows, Kerry Washington, ich glaube Maggie Hu, also es war eine culturally sehr diverse, wie sagt man denn?
Diverse,
richtig. Kampagne, also eine der ersten.
Ja.
Oder ich glaube, weiß nicht, ob es da Lippenstift oder es war das Make-up, eins von den beiden. Da wir ja regelmäßig dann auch Sitzungen hatten natürlich mit der Chefredakteurin, wo wir unsere Themen vorschlagen, bin ich dann da rein, L'Oreal fand die Idee natürlich knaller, bin dann rein und meinte, naja, du lass uns doch diese Kampagne nehmen und genauso eine Geschichte mit unseren Leserinnen machen. Na, also wir machen eine Ausschreibung, wir stylen die genau sozusagen zu ihren Lieblingsstars und nehmen aber quasi aus jeder Kultur eine andere Frau. Und ich fand die Idee super. Wie gesagt, L'Oreal war auch natürlich, die fanden es auch ganz toll. Und ich weiß noch ganz genau, ich kann mich an diesen Tag noch so genau erinnern, das wäre es gestern gewesen. Ich weiß noch, ich saß in diesem Büro im gläsernen Office. Und saß an diesem Glastisch dran und zeigte ihr diese Kampagne und auch dann die Skizze und auch das Editorial, so wie ich mir das vorstellte. Und sie meinte dann tatsächlich nur, ja, du kannst die beiden machen, also zeigt auf Eva Longoria und auf die blonde Frau, aber die anderen möchte ich nicht.
Oh Gott.
Und ich merkte schon, kennst du, wenn du in so einer Situation bist, wo dir alles hochsteigt, ne? Und wo du einfach sagst, wo du auch schon weißt, worauf dieses Gespräch hinausläuft.
Ja.
Und ich meinte dann so, ja, aber warum? Die Kampagne ist ja, das ist ja, der Clou ist ja, dass das alle sind.
Das ist die Idee.
Ne? Genau, das ist ja die Idee. Ihre Antwort war darauf tatsächlich und zeigt auf Kerry Washington und auf Maggie Hu, so sieht doch keiner aus.
Was?
So sieht keiner aus.
Oh Gott.
Ja,
und doch, du so. Hallo.
Und ich saß da und wir sind in dem Moment die Tränen hochgeschossen. Und ich war wirklich, es war nicht mal aus Trauer, es war Wut, es war Ärger, es war auch so ein Nicht-Glauben-Wollens dessen, was ich gerade höre von einer Frau, zu der ich eigentlich bisher mal aufgeschaut hatte, wo ich sage, okay, das ist eine Frau, die hat auch selber 2 Kinder zu Hause, läuft ins Office, geht dann nach Hause zum Stillen, kommt dann wieder zurück ins Büro. Doch, das erzählst du mir? Das sagst du mir ins Gesicht? Das ist
unfassbar,
mir?
Ja.
Ich saß dann tatsächlich da und war wirklich, also in dem Moment war für mich ganz klar, ich gehöre hier nicht hin. Das ist nicht meine Berufung. Und habe dann tatsächlich Also es ist mir wirklich schwer gefallen. Also ich habe dann auch gesagt, so, naja, aber ich sehe ja auch so aus. Und wenn du guckst, also gerade jetzt Österreich ist ja, wir haben viele Türken, wir haben sehr viele Perserinnen. Mhm. Die afrikanische Community, die wächst auch. Ich bekomme Briefe tatsächlich. Ja, ist nicht unsere Zielgruppe.
Oh Gott.
Und ich bin dann
also ich bin selber gerade so sprachlos. Also weil ich muss kurz einhaken, weil das tatsächlich dieses Problem, also Titel werden ja schlechter verkauft, zum Beispiel wenn du ein Women of Color auf dem Titel hast, wenn ja. du eine Asiatin auf dem Titel hast, und auch bei uns zum Beispiel werden Bilder schlecht, Artikel schlechter geklickt, ja. wenn wir Women of Color oder Asiatin, wir sagen halt, wir können es uns leisten, ist das egal, wir möchten das, mhm. weil wir das, aber das ist halt tatsächlich krass, ne? Also traurig einfach nur. Als so muss ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, das kann aber nicht sein.
Richtig. So muss es auch sein im Endeffekt, ne? Dass man sagt, okay, es ist uns egal, denn die Welt verändert sich. Es ist ja tatsächlich, wir haben, also.
Hat sich schon längst
richtig,
verändert.
Richtig, die Demografie hat sich verändert. Und das muss man einfach, also es war nicht nur 2002 schon so. Jetzt natürlich, jetzt inzwischen sieht man genau auf diesem Magazin auch mal dann natürlich eine Lupita, ja? Aber ja. das musste halt erst jetzt, darf halt erst jetzt passieren.
Ja.
Und das ist halt etwas, und da war ich wirklich so enttäuscht. Und ich weiß noch, ich bin noch raus und bin auf die Toilette und habe mich da wirklich mal zusammengerissen, habe da mal laut geschrien. Und ich erinnere mich noch an diese rote Wand, die vor mir war. Diese rote Toilettenwand, nee, es war die Tür, die vor mir war, die so in dem Moment so widergespiegelt hat, alles, was ich gefühlt habe, widergespiegelt hat, diese rote Tür. Und ich habe dann 2 Wochen später, habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen.
Krass.
Und
ja, aber cool. Also
ja, also
hast du dir selbst gestanden, also was man sich ja auch trauen muss in dem Moment, weil es ist natürlich ein schöner Job und
ein toller Job. Also, aber es war, wie gesagt, es war für mich auch nicht wirklich es war für mich in dieser Zeit hat sich auch schon der Gedanke entwickelt. Ich fing damals ja auch schon an nach Berlin zu kommen regelmäßig, und Berlin war im Vergleich zu Wien damals, wo ich ja gelebt habe, eine ganz andere Welt. Mhm. Also selbst das war so dann 2007 so ein Dreh, also ein paar Jährchen später, wo es einfach so viel, wo die Leute einfach so viel offener waren. Ne? Österreich ist immer noch im Jahr 1953 so ein bisschen.
Ja.
Und ich merke das jetzt auch immer, wenn ich dort bin. Also ich fühle mich immer so ein bisschen wie ein Tourist, der sich super auskennt in der Stadt.
Strange,
ja. Aber ich habe kein Gefühl mehr zu den Leuten. Ich habe kein Gefühl mehr zur Kultur. Da ist nichts, das mich berührt. Da ist nichts, wo irgendwo ein Anker noch da ist. Und in Berlin war das aber sofort. Weil Berlin ist, finde ich, so eine Stadt der suchenden Seelen.
Mhm.
Egal, wonach man sucht. Mhm. Jeder sucht hier irgendwas.
Ja, total.
Nicht, dass es irgendwie nicht der Fall ist, aber hier darf man in der Suche frei sein, und hier ist auch jeder frei.
Mhm.
Und das fand ich in Berlin so faszinierend, und weil es einfach gerade auch zu dieser Zeit diese Aufbruchsstimmung gab und so viele Möglichkeiten. Und weil mich hier keiner doof gefragt hat irgendwie, du sprichst aber gut Deutsch.
Oh Gott, ja, klar.
Wo kommst du wirklich her? Ja, und deswegen, also das war für mich sozusagen das erste einschneidende große Erlebnis, wo ich erkannt habe, auch durch diesen Job, in welche Richtung meine Berufung geht, in welche Richtung die Berufung gehen sollte. Und wo ich auch angefangen habe, so ein bisschen meine Warums zu hinterfragen.
Mhm.
Warum ich die Dinge tue, warum willst du das machen, warum willst du schreiben, warum willst du Journalistin sein? Was treibt dich denn daran? Was bewirkt es bei den Leuten, die das lesen? Ne? Mhm. Was ist das für eine Message? Mhm. Gebe ich ihnen Kraft? Unterhalte ich sie einfach nur? Schenke ich ihnen Lächeln? Gebe ich ihnen etwas mit auf dem Weg? Etwas, was sie inspiriert, was sie motiviert? Mit diesem Gedanken bin ich dann tatsächlich mit 28 in einer völligen Haruk-Aktion nach Berlin mit einem Robben- und Windjeswagen, den ein Freund damals von mir gemietet hat, der mich dann abgeholt hat in Wien. Und mit Sack und Pack tatsächlich, und ich hatte, glaube ich, nur so ein bisschen Erspartes, und bin dann wirklich ohne Job, ohne eine Sicherheit, ohne irgendwas nach Berlin, und dachte mir, okay, weißt du was, jetzt wirst du Moderatorin. Ich habe das Journalistending gemacht, ich habe dieses Beauty-Glamour-Zeug gemacht, kein Bock, nicht mein Ding.
Mhm.
Und kam dann in Berlin an, und dachte mir, naja, das, egal wo ich mich bewerbe, werden die Leute einfach sagen, so ja, Frau Petersen, auf Sie haben wir gewartet. So war es dann leider nicht.
Ja. Schade eigentlich.
Schade eigentlich. Überraschenderweise. aber es war auf alle Fälle, jetzt rückblickend, es war so eine krass wertvolle Erfahrung und so eine, auch eine Grenzerfahrung wieder. Einfach zu sagen, okay, man geht. Ne? Also ich war damals auch in der Beziehung, ich habe meinen Freund verlassen, wir waren 5 Jahre zusammen. Also es war schon so an dem Punkt, wo man sagt, okay, heiratet man jetzt oder macht man halt so wirklich, also wir haben auch zusammen gewohnt. Es war gar nicht so sehr, dass ich gesagt habe, irgendwas fehlt in der Beziehung, aber ich wusste für mich, ich muss diesen Weg gehen, um da hinzukommen, wo ich hin muss. Obwohl ich noch nicht wusste genau, was das Ziel ist. Aber manchmal spürt man,
so
man spürt es. Ja. Ich hab das intuitiv gespürt und wusste einfach, das ist das, was jetzt passieren muss. Und das ist ein Weg, den wir nicht zusammen gehen können, weil ich da nicht die Entwicklung machen kann, die ich machen soll. Und ich habe es kurze Zeit später dann natürlich bereut, weil wenn du dann frisch bist in der Stadt und du kennst niemanden, und noch dazu, ich kam im Winter an in Berlin, Berlin
Horror.
Im Winter ist der Horror.
Ein ganz schlimmer Ort im Winter.
Ein schlimmer Ort, an dem man auch emotional und geistig an sehr dunkle Orte kommt, wenn man nicht fokussiert ist.
Total.
Und das war für mich wirklich eine ganz besondere und sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und ich hatte damals, also schon so während der Zeit, als ich noch beim Verlag war, mich so ein bisschen mit Musik angefangen auseinanderzusetzen. Du guckst gerade, wie lange ich. Habe einfach da so in so einen kleinen Freundeskreis aufgebaut an Künstlern und Musikern aus verschiedenen Bereichen. Und fand es so erfrischend, wie anders diese Leute ticken. Die waren nicht so drauf wie die PR-Frauen, die mich ständig anriefen beim Magazin, so, hast du schon unsere tolle neue Creme probiert? Wo ich einfach auch wusste, wenn ich den Job nicht hätte, würde die mich nicht mit dem Arsch angucken. Sondern es waren einfach Menschen, die einfach nur schaffen wollten und ihre Kunst machen wollten. Und nicht geurteilt wurde oder keiner geguckt hat, er hat jetzt wieder 2 Kilo zugenommen und ist ein bisschen viel Po, ne? Das war ja auch noch eine Zeit, war ja vor J-Lo, da war der dicken Po haben, so wie
furchtbar.
Ich ihn immer schon hatte.
Das
gab's damals, ging ja gar nicht. Deswegen danke, Miss J-Lo, falls.
Ja, auch an dieser Stelle von mir.
Und bin dann eben nach Berlin tatsächlich und habe dann in dieser ersten Zeit, als ich hier war im Winter, in einer ganz kleinen, also wirklich so einem, wo war das denn damals noch so hier in Kreuzberg, in einer Wohnung gehaust mit einem undichten Fenster und also quasi wirklich aus dem Goldkäfig mehr oder weniger in so eine richtig versiffte Bude, Berliner Bude irgendwie und wo ich dann wirklich jeden
Welcome
saß.
To Berlin.
Genau, the full experience. und habe dann in ein Zimmer gepennt, irgendwie eben, das waren 10 Quadratmeter, mit einem undichten Fenster, direkt unterm Fenster, kein Bett, nur eine Matratze auf dem Boden.
Schön.
Und aber für mich war es tatsächlich, weißt du, was es war? Für mich war es tatsächlich, ich wusste, es gibt kein Zurück. Ich war auch viel zu stolz. Also auch viele Freunde meinten dann so, ja, komm doch einfach zurück, dann kriegst du deinen Job wieder. Und ich war so, nee, ich kann nicht. Ich muss das jetzt machen.
Jetzt
geht es nur nach vorne. Und habe dann tatsächlich jeden Tag, hatte noch nicht mal so einen richtigen Tisch, das war so ein alter Klapptisch irgendwie so aus den 60er Jahren und habe dann irgendwie so Bücher übereinander gestapelt, dann so mein Laptop da drauf und habe jeden Tag wie eine Irre, ich glaube, ich 10 Stunden am Rechner gesessen und Bewerbungen verschickt und habe da auch eine ganz besondere Bewerbung für MTV gebastelt, die damals tatsächlich gesucht haben für das Format MTV Home. Kannst du dich ja noch erinnern?
Ja, klar.
Und es war diese Rolle, die dann Paulina bekommen hatte, Paulina Roginski. Und auf die hatte ich mich beworben, hatte dann auch ein Gespräch irgendwann und ich saß da wirklich jeden Tag da dran, jeden Tag und während meine Mitbewohnerin ins Berghain ging und dann irgendwie freitags und dann dienstags wiederkam, also es war total irre, also jetzt, wenn ich wirklich zurückblicke hatte dann irgendwann dann auch das Gespräch bei MTV, hat nicht geklappt, ne? Und dann dachte ich mir, okay, Moment, das wolltest du doch immer haben. Was denn nun? Und bin dann danach so ein richtig tiefes Loch gefallen. Weil ich dachte einfach, das muss es doch sein, dafür bist du doch gekommen, du wolltest moderieren. Mhm. Und manchmal, wenn etwas nicht klappt, so wie man sich das vorstellt, dann ist man halt gezwungen, erstens mal Stopp zu sagen und zu gucken, okay, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn noch? Mhm. Und da ich ja eben nicht zurück, da für mich zurückgehen keine Möglichkeit war und keine Option war in keinster Weise, habe ich dann danach mich noch mehr reingehangen. Ich war skrupellos. Also, ich war tatsächlich skrupellos. Ich habe wirklich so viele Bewerbungen verschickt, habe angerufen, habe mich auch bei Fritz beworben, damals, die kein Interesse hatten, nie was gehört.
Ach echt, ja?
Ja, ja.
Schön. Wir sehen uns.
Tatsächlich. Nee, deswegen hoffe ich, dass es auch wirklich Mut macht. Also, ja. Vor allem jungen Frauen, die gerade jetzt zuhören. Man muss einfach wirklich dranbleiben. Man sieht sich tatsächlich immer zweimal und
haltet durch.
Ja, Ehrgeiz, ja. Ehrgeiz siegt. Und Hartnäckigkeit vor allem. Und hab dann irgendwann mal, ich glaube, das war so nach einem halben Jahr ungefähr, hab dann dazwischen auch gekellnert wieder, also zurück zum Kellnern, meinem Lieblingsjob. Und hab dann tatsächlich einen Job bei Energy angeboten bekommen. Mhm. In Sachsen allerdings.
Oha.
Richtig.
Also erst so, yay. Ah,
ja, genau, richtig. Ah, ja, so, Energy, oh mein Gott.
Sachsen ist halt nicht Berlin.
Sachsen ist nicht Berlin. Und ich habe Berlin geliebt, ich habe die Stadt geliebt. Ich war nachts viel unterwegs. Also es war ja auch so diese Zeit, wo ich so für mich zu Hause eben so angefangen hatte, so ein bisschen aufzulegen, zu üben, noch nicht in den Clubs so wirklich, habe ich mich natürlich noch nicht getraut. Aber ich war in diesen Kreisen drin, wie gesagt, Musik war mein Ding. Und als ich dann dieses Jobangebot bekommen habe, war es dann so, naja, gut, aber du musst nach Sachsen ziehen, weil es ist die Morningshow.
Ja.
Morningshow ist natürlich beim Radio, ist die Primetime. Ich so, naja, aber das ist doch der Break, auf den du gewartet hast. Mhm. Also was bleibst du jetzt hier in Berlin? Bist cool, aber ohne Job? Mhm. Oder beißt den sauren Apfel und gehst nach Sachsen und machst dafür und legst den Grundstein für das, was du eigentlich immer machen wolltest. Mhm. Also habe ich mich für Sachsen entschieden, schweren Herzens, nachdem ich endlich eine coole Wohnung in Berlin gefunden hatte, in der ich tatsächlich einen Monat wohnen durfte. und bin dann nach Sachsen und habe dann dort sozusagen, das war mein Start in die Moderation.
Mhm. Abgefahren.
Ja, auch mit vielen Hürden und vielen kleinen Kämpfen, die man so kämpft. Also gerade wenn man neu ist. Ich war ja auch normalerweise, wenn man beginnt, und ich war ja damals 29 und habe mit 29 quasi bei Null angefangen, ja, als Volo, als Volontärin, mit all der Erfahrung, die ich hatte davor und dem Status davor, Beauty-Ressort-Leitung und bis dann zum Volontär. Also ja, viele Leute konnten das auch überhaupt nicht verstehen. Ja. Also die haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, warum machst du das? Also du hattest doch alles. Nee, für mich war es nicht alles. Mhm. Für mich war das nicht meine Berufung. Mhm. Und deswegen sage ich auch vielen Frauen, es ist nie zu spät. Es geht nicht darum, es ist eine Karriere, gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, es ist nie zu spät für einen Karrierewechsel. Wir werden erst dann erfolgreich, wenn wir das tun, wozu wir berufen sind.
Mhm. Absolut.
Und das ist halt etwas,
was
wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und als es dann losging mit dieser Morningshow, also Radio machen ist auch nochmal eine ganz andere Nummer als Fernsehen natürlich. Und dann gerade auch hinter Mikro. Und dann bist du da, ich war ja ein Co-Host, also es gab einen Main-Host und dann noch einen anderen Host. Morningshow geht sehr ans Nervengerüst, tatsächlich. Also wenn man eine Morningshow macht, das ist wie eine Ehe, nur viel schlimmer.
Erzähl, warum genau?
Es ist tatsächlich die Situation ist so, wie wir jetzt sind. Ne? Mhm. Wir sitzen vor den Mikros, wir sehen uns jeden Tag. Man ist zusammen, diese Studios sind in der Regel auch nicht besonders groß. Ne? Also ungefähr so wie dieser Raum jetzt, wenn man Glück hat. Das ist ja ein relativ großer Raum, in dem wir gerade sind. Mhm. Und man ist da zusammengepfercht in diesem Studio, meistens zu dritt, zu viert, je nachdem, wenn da noch ein Redakteur da drin mit drin sitzt, zu einer Zeit, die ja eigentlich völlig unchristlich ist.
Absolut.
Na, also ich bin ungefähr 3 Jahre lang um 3:30 Uhr morgens aufgestanden. Ja.
Das ist ein persönlicher Albtraum.
Ja, aber du wirst lachen, wozu der Körper. Also ich war total überwältigt davon, wozu der Körper fähig ist, was du alles machen kannst. Mhm. Wenn du musst und wenn du es auch wirklich willst. Und ich weiß auch, ich bin damals auch noch mit dem Rad gefahren, tatsächlich von Leipzig dann, auch im Winter dann mit dem Fahrrad. Naja, es fährt ja nichts um die Zeit. Ja. Mit dem Vologehalt kannst du nicht jeden Tag mit dem Taxi fahren.
Nee.
Dann bleibt nur das Fahrrad. Ne? Also so viele Möglichkeiten gab es dann tatsächlich nicht.
Ja.
Es sei denn, ich hatte mal eine Kollegin, die hat mich mal mitgenommen, aber wenn sie halt eine andere Route fährt, dann hast du Pech gehabt. Naja, aber es ist das.
Ja,
so war es tatsächlich. Und dann ist man in diesem Studio da drin und keift sich gegenseitig an, so wenn das Mikro aus ist und das war mein Part und das wollte ich sagen und das sollte ich sagen und
dabei wirkt die doch immer so wahnsinnig, also schon fast ekelhaft gut gelaunt.
Ja. Das kann man sich sehr gut antrainieren. Ja. Das geht ganz, ganz schnell. Ja, also es war wirklich, gerade jetzt bei Energy, ne, es gibt den Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichen und den privaten Radiosendern, ne? Und Privatradio ist natürlich auch sehr viel mehr durchformatiert, ne? Das heißt, gerade in der Morningshow ist immer die Primetime, aber da werden die Characters natürlich ganz klar definiert. Dann sagt man, okay, pass auf, Silvia, du bist der Main-Host, du bist die beste Freundin.
Mhm.
Mel, du legst ja auch so ein bisschen auf, du bist die DJ, das ist deine Rolle.
Mhm.
Das Problem ist nur, dass es trotzdem noch Menschen sind hinter dem Mikrofon. Und wer man tatsächlich ist, kommt irgendwann mal raus.
Ja.
Und es war so lustig in unserer Kindheit. Und dann hatten wir noch einen Mann immer, also quasi noch als Sidekick. Und da sind natürlich dann immer Egos, die aneinander clashen. Ne?
Mhm.
Und im Endeffekt waren unsere Rollen dann irgendwann mal vertauscht. Und da kann man aber auch nichts dagegen machen.
Was war denn deine Rolle?
Meine wirkliche Rolle, meinst du jetzt?
Nee, also was wurde dir aufdoktriniert?
Genau, es war quasi die Hip-Hop-DJ, die gut aussieht und Erfolg hat bei Männern und One-Night-Stands. Mhm. Und ich so, naja, aber bin ich ja eigentlich nicht so wirklich.
Ja.
Eigentlich nicht so wirklich. Und dann gibt's ja diese ganz tollen Radioberater, die dann sagen, ja, nee, du verkauf es, nimm's einfach mit.
Das hört sich furchtbar an, ehrlich gesagt.
Nee, aber es ist tatsächlich, ich muss ja auch sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt.
Ja,
also Radio, also gerade Morningshow, weil man halt wirklich mit einem Riesenteam arbeitet. Und ein Formatradio hat mich vor allem gelehrt, erstens mal spontan zu sein, mich auch kurz zu halten. Das ist auch etwas, was man jetzt hier gerade nicht hört.
Ich habe nichts zu sagen.
Selbe Schuld, du hast mich zum Interview eingeladen.
Und so gerne. Ich höre dir sehr gerne zu. Hau raus.
Nee, aber tatsächlich ist es ja so, du hast für eine Moderation, wenn du Formatradio machst, das ist bei allen Energy-Stationen, ob du jetzt in Berlin bist oder NRG Paris, wo die Station auch herkommt, oder auch KISS FM, wo ich ja auch war später. Mhm. Du hast ein bestimmtes Zeitlimit. Also Energy ist inzwischen so, dass du nicht länger als 40 Sekunden reden darfst. 40 Sekunden für eine Moderation, das ist nichts.
Das ist wirklich gar nichts.
Das ist nichts. Aber da lernt man kreativ zu sein. Und gerade in der Morningshow, es ist halt natürlich, Formatradio arbeitet viel orientierter am Zuhörer, was an sich nicht schlecht ist.
Mhm.
Na, man sagt, okay, wenn du jetzt morgens auf dem Weg zur Arbeit bist, du schaltest das Radio ein, du möchtest wissen, wie wird das Wetter, wie ist der Verkehr, du willst gute Musik hören, aber du willst nicht, dass man dich zulabert die ganze Zeit, wenn man ganz ehrlich ist.
Ist so.
Und du willst wissen, was in der Welt passiert, natürlich.
Mhm.
Also Nachrichten. Ansonsten, und das ist halt natürlich etwas, und da gewinnen natürlich auch die Privatradiostationen, ne? Beim Öffentlich-Rechtlichen, die natürlich noch einen Bildungsauftrag haben, ist es anders, ne? Da geht es auch wirklich mehr um gehaltvollen Content.
Mhm.
Sind aber dann auch andere Hörer natürlich, die jetzt immer älter werden.
Mhm.
Das ist natürlich die andere Seite davon, ne? Also ein Radiosender wie Fritz natürlich hat ältere Hörer, auch wenn er de facto als Jugendsender gilt, genauso wie Jam FM oder Kiss FM oder Energy, aber einfach aufgrund des Contents und aufgrund der Tatsache, dass diese einfach sehr viel intellektueller ist, als das jetzt bei Kiss oder bei Jam der Fall ist, ziehst du einfach eine ganz andere Hörerschaft. Und Ja, und deswegen ist Morning Show gerade beim Formatradio, finde ich, eine sehr gute Schule. Auch wenn es wirklich teilweise die Hölle war. Tatsächlich. Es war wirklich schlimm. Also, aber ich habe versucht, da für mich tatsächlich einfach rauszuziehen, was mich weiterbringt. Ne? Und habe dann auch gesagt, so, okay, ich mache diese Morning Show, aber weißt du was? Und das war auch völlig irre. Sie gesagt hat, okay, ich will aber noch eine andere Sendung haben, die nur meine ist. Und habe dann eben so eine Party-Weekend-Sendung bekommen, wo ich dann tatsächlich zum ersten Mal DJs interviewen durfte und DJ-Mixe spielen wollte, was ich ja immer machen wollte.
Ja, cool.
Und das lief dann so parallel zur Morningshow, die ja von Montag bis Freitag ging. Und dann habe ich zusätzlich aber noch diese Wochenendsendung. Und ja, und da war ich irgendwann mal, war ich schon so an diesem Punkt, wo ich so ein bisschen am Zahnfleisch gekrochen bin. Und ich war auch nicht glücklich in Sachsen. Also es war wirklich so, es war Bootcamp. Diese Zeit, diese 3-4 Jahre in Sachsen waren so mein erstes Bootcamp auf dem Weg zur tatsächlichen, zur Verwirklichung dieses Traums, des Moderierenwollens und wirklich journalistisch arbeiten zu wollen. Und ich weiß noch, es war 2 Tage vor Weihnachten und ich war so, ich bin wirklich jedes Wochenende nach Berlin geflüchtet, wenn ich konnte und keine irgendwie, weil man hatte dann als, wenn du Morningshow machst, hast du ja auch oft Events am Wochenende, du musst halt irgendwo raus nach Görlitz, ja, und dann auf einem Event moderieren, Ostsachsen für Women of Color,
schwierig.
Not a good place to be. Und das war schon sehr befremdlich, also ich war sehr, sehr unglücklich in der Zeit. Und dann ist mir ungefähr 2 Tage vor Weihnachten war dann die nächste Grenzerfahrung tatsächlich. Meine Wohnung ist abgebrannt.
Fuck.
2 Tage vor Weihnachten. Und, und ich weiß noch, ich war in der Wohnung, das war eine Kerze, die am Fenster stand und es war auch so ein Studio-Apartment, also ein Zimmer, du kannst dir vorstellen, das Ding brannte lichterloh innerhalb von Sekunden.
Scheiße.
Ja, deswegen lass keine Kerzen vor einem IKEA-Vorhang stehen. No bueno. Oder generell von dem Vorhang, aber das war halt dieser billige, der halt ganz schnell,
der sofort
richtig schönes Feuerwerkchen macht. Hatte dann tatsächlich, also ich war gerade so ein halbes Jahr drin in dieser neuen Welt des Moderierens und habe mich da so langsam zurechtgefunden und dann kam das. Und das war ja auch wirklich so eine lebensverändernde Situation, komplett, also wirklich, weil ich hatte nichts außer den Sachen, die ich anhatte in dem Moment.
Ja.
Und ich glaube, den Laptop habe ich gerettet, der Rest war weg. Mhm. Also ich hatte keinen Ausweis, ich hatte nicht mal einen Nachweis meiner Identität. Bin dann danach tatsächlich, ja.
Man kann sich gar nicht vorstellen. Also.
Es war wirklich, ich erzähle das auch gar nicht so oft, ne? Aber ich weiß, dass es jetzt rückblickend sozusagen auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung war, die mir auch so ein gewisses Maß auch an Demut geschenkt hat und auch mich die Lektion gelehrt hat, dankbar zu sein für die wirklich fundamentalen Dinge des Lebens und vor allen Dingen Hilfe anzunehmen. Das war für mich etwas, was ich nie wollte, was ich nie konnte, was ich auch immer sehr ungern gemacht habe. Ich war immer sehr, ich ziehe das alleine durch, ich brauche niemanden, ich kann das alles allein. Und wenn man in so einer Situation ist oder in so einem Moment ist, merkt man, dass man es nicht kann.
Mhm.
Und dass es sehr wohl Leute gibt und dass Leute da sind, die einem helfen wollen. Und dass man das auch zulassen muss dann in dem Moment tatsächlich. Mhm. Ne? Und das ist eine sehr erdende Erfahrung, wenn sowas passiert. Und ich war dann tatsächlich, also ich war dann ungefähr so 2 Monate, man ist ja in so einem Schockzustand, wenn sowas passiert, ne?
Mhm.
2 Tage vor Weihnachten, ich konnte dann eigentlich theoretisch nicht mal das Land verlassen, um meine Familie zu besuchen, bin dann auf die Botschaft, habe so einen provisorischen Pass bekommen, durfte dann das Land verlassen und kam dann wieder und bin dann aber gleich wieder zurück zur Morningshow, als wäre nichts gewesen. Weil ich auch in so einem
Funktionieren.
Schock, weil ich funktionieren muss. Ja. Genau, es ist ja so der erste Moment, der Körper sagt und die Psyche sagt, du musst jetzt einfach funktionieren. Und habe dann bei 4 verschiedenen Freunden immer gewohnt, bin dann so hin und her getingelt, hatte aber auch noch nicht genug Geld zusammen, um mir jetzt eine eigene Bude wieder leisten zu können und
klar, war ja
mit
auch.
Null anzufangen. Ja. Und hatte dann irgendwann mal so einen richtigen Zusammenbruch, tatsächlich. Und Ich merke gerade, es ist eigentlich, du wolltest von meinem Werdegang erzählen, ne? Jetzt erzähle ich ja meine ganze Lebensgeschichte.
Ja, mach, ist doch gut.
Hatte dann tatsächlich so einen richtigen Zusammenbruch in der Sendung.
Scheiße.
Also nicht, als das Mikro aus war, also ich, als das Mikro an war, aber okay. Als es aus war.
Ja.
Und habe dann einfach angefangen zu heulen. Das ist sozusagen das erste Zeichen eines Burnouts. Mhm. Ne? Und ich wusste auch gar nicht, warum. Ne? Ich saß dann einfach nur da und meine Chefin meinte dann tatsächlich, du, ich nehme dich jetzt raus. Du kannst so nicht funktionieren. Du kriegst dein Leben auf die Reihe und dann kommst du wieder. Wofür ich bis heute sehr, sehr dankbar bin. Also die war wirklich, wirklich cool. Habe dann tatsächlich, habe mir diese Pause genommen, habe mein Leben so peu à peu zusammengeflickt. Na, und das war so in diesem Stillstand zu sein, das war sehr schwer, und aber auch sehr notwendig. Also es hat ein paar Monate gedauert und als ich dann meine erste Wohnung wieder hatte, ich werde nie vergessen, die Nacht, als ich in meinem die erste Nacht, die ich in meinem Zimmer, in meinem Bett lag, das war das schönste Gefühl, eins der schönsten Gefühle, das ich jemals hatte. Und ich habe so eine tiefe Dankbarkeit tatsächlich empfunden für diese wirklich so einfachen Dinge und dass Leute mir Möbel, also ich habe, wie gesagt, ich konnte mir keine eigenen Möbel leisten. Das heißt, Freunde haben mir tatsächlich Möbel gesammelt für mich. Die waren jetzt nicht schick, aber ich waren halt da, ne?
Ja.
Und das war das größte Gefühl, in meinem Zimmer wieder zu pennen. Und genau, und dann habe ich so langsam, bin ich dann wieder zurück in diese Morningshow, in den Rhythmus da rein und hatte dann aber plötzlich einen ganz anderen Blick darauf. Statt zu jammern und statt ständig rumzumeckern, das passt nicht. Ich meine, Alter, du bist jetzt da in Sachsen, du machst eine fucking Morningshow.
Ist doch geil.
Ist doch super.
Yeah.
Mach das solange das noch geht und dann kommt das Nächste. Und da hat es dann geklickt und ab da wurde dann auch wirklich alles anders und auch das, was dann darauf folgt, also jeder weitere Schritt. Ich habe aufgehört, die Male zu zählen, die ich hingefallen bin, sondern eher die Male, die ich aufgestanden bin, und es waren viele Male. Und ich glaube, das war für mich der Moment, wo ich den Schalter umgelegt habe tatsächlich und wo auch so ein ganz neuer Mut wieder nochmal Mut entstanden ist, aus einer Notsituation, aus einer Grenzsituation. Und dann im Herbst kam eben, schickte mir eine Freundin einen Link zu einem DJ-Contest, der irgendwie mit Glamour irgendwie in Kooperation lief und Universal Music, also was jetzt EMI Music, was jetzt ja Universal ist. Und ich hatte damals so ein Jahr aufgelegt, ne? Also so neben der Radioshow und hatte so ein paar kleinere Club-Gigs. Und ich weiß noch, sie schickte mir den Link und meinte so, weißt du was, wenn du das Ding gewinnst, dann kriege ich für den Rest meines Lebens Gästeliste bei dir. Egal, wo ich hin will. Und ich so, ja, okay, Deal. Habe mich dann da tatsächlich beworben und bin dann unter den letzten 10 gelandet.
Mhm.
Und habe dann beim Finale, also das Finale war dann im Herbst, das war 2012, in Köln. Und ich wollte auch gar nicht, ich bin hingefahren zum Finale, wollte aber gar nicht. Ich habe wirklich einen Tag dann noch gesagt, nee, mache ich nicht.
Warum?
Ich hatte riesen Schiss vor dem Vergleich.
Ja, ist auch eine Scheißsituation. Ist immer eine Scheißsituation. Stehst da, machst dich nackig und dann stehen da andere. Und
richtig, genau.
Ja.
Und man muss natürlich dann auch nochmal so aus der Marketingperspektive, weil da hatte ich ja schon ein bisschen Erfahrung auch, wie das eben in der Radioschiene ist oder generell, da wird halt geguckt, okay, wir sind Frauen, wie kann man die verkaufen, wie werden die gebrandet, ne? Und es war gerade so diese Zeit, als David Guetta rauskam und jeder DJ werden wollte, ne? Und da haben sich natürlich dann die Marketingleute bei EMI gedacht, ach, wir machen das jetzt nur für Frauen. also jetzt zurückblickend, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube aber nicht, dass es, wie gesagt, dass es eigentlich dem der Förderung weiblicher DJs hilft, wenn man sie quasi so separiert. Na, im Endeffekt, wir müssen einfach gut sein. Genauso wie die Männer auch. Also da darf es einfach keinen Unterschied geben, letztendlich. Damals fand ich gut, dass es diese Plattform gab, einfach, weil es einfach noch viel zu wenige gab. Es ist ja nach wie vor eine Männerdomäne. Mhm. Und als ich diesen Mix geschickt habe und dann eben dann auch bei diesem Finale war, dann gab es eben so eine Art Assessment Center, so ein Weekend, wo man sich getroffen hat und dann irgendwie zusammen produziert hat und es war eigentlich mehr so ein Connecten und ich glaube, da wurde dann so geguckt auch, wer eignet sich, wer hat Potenzial, wen kann man verkaufen tatsächlich, mhm. ne? Und bei dem großen Finale dann, ich weiß noch, ich war als Vierte dran und ich stand da in dem Club und sah, ich glaube, die Jüngste, die dabei war, war 19. Ich war damals 31. Mhm. Und erstens mal natürlich zu sagen, okay, ich mache das jetzt mit 31, ne? Es ist irgendwie so, na, warum eigentlich nicht, ne? Ja. Aber eigentlich dachte ich mir, eigentlich ist es auch zu blöd. Also das ist doch ein Young Girls Game. Mhm.
Was ja auch schon wieder so bescheuert ist, der Gedanke. Man hat ihn. Es ist doch eigentlich total Latte. Also,
es ist Latte, ja. Richtig. Und wie gesagt, wie ich auch sage, ich bin ja der größte Befürworter des Karrierewechsels. Ja. Ich finde, es gibt nichts, was erfüllender ist, sich zu trauen und einfach mal einen Cut zu machen und zu sagen, ich probiere jetzt was Neues, weil du hast nichts zu verlieren. Mhm. Im Endeffekt. Was brauchst du? Du brauchst ein Bett und du brauchst ein Dach über dem Kopf.
Ja.
Solange du keine Verpflichtung hast. Ne? Wenn Kinder im Spiel sind, ist es nochmal was anderes natürlich. Oder eine Verantwortung, eine finanzielle Verantwortung, die man trägt. Hat man aber in der Regel ja nicht, wenn man jung ist. Mhm. Und heutzutage sowieso nicht, wenn man U35 ist, in der Welt, in der wir leben. Ist einfach so. Und ich weiß noch, ich stand dann da und schielte darauf und dachte mir, so, was machst du da? Weißt du, so wie wenn, es war dieser Moment, wo der Geist deinen Körper verlässt und denkt so, holy shit. Warum bist du hier? Und ich habe auch niemanden mitgenommen. Ich habe auch niemanden mitgenommen, weil ich so Angst hatte, davor zu versagen, dass ich mir dachte, wenn ich das einfach alleine mache, dann kriegt keiner mit, wenn es nicht so gut läuft. Ich muss mich dann auch vor niemandem beweisen.
Yeah.
Ne? Was ja eigentlich Quatsch ist, weil der Kampf, den man hat, den führt man immer mit sich selbst. Und dann bin ich auf die Bühne und ich weiß noch, mein Set lief und alle anderen, es war die Zeit als Progressive House, ne? Also richtig schön auf die 12, mhm. dass es so richtig groß war. Also wie gesagt, Getter, ne? Und bin dann auf die Bühne und habe dann da mein Set hingelegt und ich glaube, mein erster Track war der Harlem Shake. Der damals der neue heiße Scheiß war auf den Underground-Plattformen.
Auf jeden Fall. Irgendwann kam es im Mainstream, wenn es vorbei, aber davor war es heiß.
Ja, richtig. Ja. Ist eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, jeder, der sich dir jetzt gerade zuhört, sagt so, aha, okay. Damals war es wirklich der neue heiße Scheiß. Und ich weiß noch, dass die Leute getanzt haben, alle blieben stehen und starrten mich an. Und ich dachte mir so, oh nein, schlechte Wahl. Und es war alles so, und ab dem Moment war mir dann auch klar, okay, das Ding ist durch. Jetzt hab einfach nur Spaß und zieh die Grütze durch und danach säufst du dir schön einen an.
Ja.
Konnte ich auch gar nicht, weil ich eigentlich noch den Zug vor Mitternacht nehmen musste, weil ich am nächsten Tag wieder meine Sendung hatte in Leipzig. So, aber hab das dann durchgeboxt irgendwie und mein Set war tatsächlich so anders. Also da war irgendwie ein House-Track drin, dann war da ein Trap-Song drin, eben Harlem Shake, dann war ein Deep-House-Track drin und die anderen hatten halt natürlich, ja, die waren natürlich marketingmäßig glatter, ne? Und auch
da wusste man schon genau, wo man die reinsetzen
kann. Genau, richtig. Also wäre ich der Marketing-Executive jetzt bei Universal gewesen, hätte ich ganz genau, welche von den Mädels ich da gepickt hätte. Ich war da auf keinen Fall dabei. Schwarze Frau in Deutschland, die einen Trap-Song spielt.
Funktioniert. Was machen wir mit der?
Ja, wo packt man die hin? Ja. Für mich war das dann auch eigentlich cool. Das war auch übrigens der Abend, an dem ich meinen Mann kennengelernt habe.
Oh.
Ja.
So viel Magic an einem Abend.
An einem Abend tatsächlich. Ja, es ist wirklich verrückt. Und der auch dort gearbeitet hat und aus New York angereist war. Und hab dann wirklich so kurz vor Mitternacht, die Jury brauchte ewig, um irgendwie den Gewinner, die Gewinnerin auszuwählen. Und ich war aber auch schon so, für mich war es irgendwie cool. Ich war stolz auf mich, dass ich es gemacht hatte und hatte meine Sachen schon gepackt und stand hinten in der Ecke, dachte schon beim Ausgang, weil ich wusste, ich muss eh gleich los, wenn die dann den Namen verkünden, und lauf dann ganz schnell zum Zug. und winkt dann nur noch schnell und umarmt die Gewinnerin und dann bin ich raus aus der Kiste. Und war auch schon eingepackt mit Schal und Mantel und allem drum und dran. Und dann fiel plötzlich mein Name. Und ich war...
Moment.
Und ich war wirklich so in dem Moment, ich war so... Es war wirklich, und es war, es gibt solche Leute, die sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich gewinne, aber in Wirklichkeit denken sie schon, es war, ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, null. Ja. Also es hat keinen Sinn gemacht, in keinster Weise, weißt du. Und ich stand dann da, das Konfetti kam irgendwie runter und dann waren irgendwie nur noch Leute und irgendwie, man drückt mir irgendwie einen Umschlag in die Hand und ich stand dann auf der Bühne und ich glaube, meine ersten Worte waren, scheiße, ich verpasse meinen Zug. Ich war auch so überfordert in der Situation jetzt, ne? Also es war halt wirklich so wie jetzt, hab's entgegengenommen, hab dann kurz zwei Fotos und bin dann tatsächlich zum Zug gerannt und hab dann erst im Zug
realisiert
was gerade passiert ist. Und das war für mich da sozusagen wirklich eigentlich der Start des DJings tatsächlich, aber dieses Ereignis hat mir dann auch nochmal als Moderatorin nochmal einen richtigen Boost oder noch einen Boost an Selbstbewusstsein auch verschafft. Mhm. Und noch ein nicht Selbstbewusstsein, weil das ist ja die Maske, Selbstwert tatsächlich. Und
weil du dich selbst in dem Moment unterschätzt hattest?
Ich hatte mich unterschätzt. Mhm. Ich habe mich gestellt, ich habe mich diesem Dämon, dieser Angst gestellt und bin darauf, in diese furchtbare Situation, wo man gerade als Frau, du weißt ja nicht nur, dein Talent wird ja nicht nur bewertet, bei uns Frauen wird immer geguckt, wie wir aussehen. Es ist egal, in welchem Job. Es ist immer das Gesamtpaket, was bei Männern ja nicht der Fall ist. Und da muss man aufhören, das irgendwie abzutun, als wären wir in einer Welt, in der es gleichberechtigt ist. Das ist einfach nicht so.
Leider noch nicht.
Wir müssen tatsächlich diese Männer heranziehen. Nee, aber es ist so. Ja. Es ist so, wo sich das ändert. Und da war für mich dann klar, okay, ich gehe jetzt wieder nach Berlin, was dann auch natürlich kam, durch die DJ-Gigs auch, die dann danach kamen. Und dann hatte ich meine eigene Sendung bei KISS, relativ bald, kurze Zeit später, in der es eben auch um Clubmusik ging und DJs, auch mit Live-Gesprächen. Und jetzt seit Februar habe ich jetzt also quasi meinen heiligen Gral gefunden und bin bei Fritz.
Ach geil.
Ja.
Und da ist es wieder, also man sieht sich immer zweimal
im Leben. Richtig. Was sich auch richtig, richtig gut angefühlt hat. Ne? Also es war schon, also wir haben uns dann tatsächlich, ich bin da auch immer dran geblieben. Also man musste auch wirklich, jetzt auch über die Jahre bei Energy, ich habe immer wieder Mails geschickt, so wie sieht's aus? Gerade nicht. Und das Lustige, also ich glaube, einer der Ablehnungsgründe anfangs war, dass sie meinten, naja, es ist halt schwierig mit dem österreichischen Akzent in Berlin und so. Schwierig. Jetzt habe ich meine eigene Sendung.
Aber man hört es auch wirklich nicht so krass. Also war es damals vielleicht noch mehr? Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube, es kommt immer wieder durch. Also ich habe jetzt auch nie so gezielt daran gearbeitet, das wegzukriegen. Bei Energy wurde mir das ziemlich schnell ausgepeitscht am Anfang. Mhm. Man hatte dann noch so regelmäßiges Sprechtraining. Mhm. Ne? Aber es ist für einen Österreicher, auf Hochdeutsch umzuswitchen, ist viel schwerer als umgekehrt. Mhm. Also und man kann ja, wie gesagt, für mich war ja immer die Quintessenz gerade des Moderierens oder wenn man spricht, Authentizität ist der Schlüssel. Mhm. Und wenn ich authentisch sein will, dann muss ich so sprechen, wie ich fühle. Und wenn man, es ist ja oft so bei Sprechern, also man hat das wirklich so perfektioniert, das sind dann richtige Sprecher, Profisprecher, Synchronsprecher etc., dass man dann, dass man das machen kann, aber man kann nicht vom Herzen sprechen.
Ich finde auch so Dialekte, also auch deutsche Dialekte, je nachdem, woher, wenn man was Persönliches erzählt oder nicht so drauf achtet, dann fällst du zurück und das hat ja was mit, also klar, weil es dich prägt,
richtig,
wo du herkommst.
Genau,
und deswegen finde ich, ich finde es wahnsinnig sympathisch, mag das total gerne.
Ach schön, das freut mich.
Aber jetzt, du bist jetzt wieder bei Fritz angekommen und du bist auch jetzt zeitweise in New York, also du wechselst immer so alle zwei Wochen, ihr
pendelt.
Mit deinem Mann,
war
der auch der Grund, dass du nach New York gekommen bist?
Tatsächlich, der ist tatsächlich der Grund, er ist nicht der Grund, er war der Auslöser im Endeffekt. Mhm. ich wollte immer nach New York und es ist etwas, also du hattest ja vorhin auch gerade kurz angerissen, ich arbeite mit jungen Frauen an Schulen, an verschiedenen Visualisierungstechniken und ich bin eine große, große, große Verfechterin des Vision Boards. Also sich quasi wirklich nicht nur mental zu visualisieren, was man möchte, sondern sich die Dinge aufzuschreiben, da ist jeder Mensch ein bisschen anders, oder auch wirklich sich Bilder aufzuhängen von den Dingen, die man haben will und die man erreichen will. Und ich habe damit angefangen 2011, als tatsächlich das Buch rauskam, das du wahrscheinlich auch kennst von Rhonda Bynes, ne, The Secret. Das ist so ein bisschen die McDonald's-Version, ne, von dem Buch Wünsche ans Universum. Yeah. Und auch sehr amerikanisiert, ne? Also wünsche dir nur und dann kommt und dann kriegst du alles, schreib dir auf dem Scheck drauf, dass du $10,000 haben willst und dann kriegst du es. So einfach, so ist es nicht im Endeffekt, ne? Man muss schon was dafür tun. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass die Gedanken manifestieren, wer wir sind, was wir sind und was wir wollen und wir kriegen das auch. Und das ist einfach ein völlig logischer Gedanke. Da ist kein Hokuspokus dahinter. Das ist einfach Logik für mich. Und ich hatte auf meinem Vision Board damals tatsächlich, ich war nie in New York gewesen, hatte die Skyline von New York draufgepackt und wusste, irgendwann will ich dahin. Und es war an diesem Abend in Köln bei dem DJ Contest, beim Finale, als ich da auf diesen Mann traf, der da vor mir stand. Und mich mit einem riesen Grinsen anguckte und irgendwie, ich wusste auch gar nicht, was der da macht. Also wir kamen in den Club, er war da war noch ein anderer Typ und wir sind dann ins Gespräch gekommen und sind dann, glaube ich, innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube 2-3 Minuten auf The Secret zu sprechen gekommen. Und er war damals, hatte damals seine eigene Marketingagentur auch, und hat einen der Sponsoren betreut, sozusagen. Das war einer seiner Kunden und war deswegen da. Und wir haben uns über die Secret unterhalten. Ich meinte so, ja, The Secret. Und meinte er so, ach, das hast du auch gelesen. Und dann hatte ich erzählt von meinem Vision Board. Und das war der Beginn. Und wir waren anfangs auch nur befreundet, haben dann haben uns auf Facebook gemailt und haben anfangs auch wirklich nur dann zusammen gearbeitet. Weil ich dadurch, dass ich dann den Contest gewonnen hatte, wurde ich zum Ambassador dieser DJ-Marke, dieses Brands, dieses Sponsors. Es war Hercules DJ und ein Hersteller von DJ-Konsolen, genau. Und so haben wir zusammengearbeitet erst und ja, und daraus hat sich dann relativ schnell mehr entwickelt. Ja, aber es kam auch bei uns, wie gesagt, durch diese Leidenschaft an dem, was wir tun und dieses ständige, dieses sich weiterentwickeln wollen und auch suchend. Also wir sind beide es auch eine suchende Seele und jemand, der hinterfragt und der auch furchtlos ist. Und das ist etwas, was ich sehr bewundere, Menschen, Menschen, die furchtlos sind und die einfach sagen, ich mache, ich tue, weil es meine Berufung ist. Und auch mein Mann hat einen Karrierewechsel. Also er war ja, wie gesagt, er war ja dann Chef, Marketing-Chef in Nordamerika für diese Firma und hat dann auch gesagt, das ist nicht meine Berufung. Ich möchte, das war dieses Jahr eigentlich, ich möchte mit Kindern arbeiten. Und hat auch bei Null, hat
totaler Break,
macht jetzt seinen Master of Education. Super und cool. Ist glücklicher als jemals zuvor.
Ja, man muss seinem Bauch, also ich glaube, das ist wirklich was man auch, das hat man so als Kind und dann verlernt man es irgendwie, weil man das Gefühl hat, man muss bestimmte Dinge tun oder absolvieren. Und wieder so auf seinen Bauch zu hören, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man selber lernen kann und auch Leuten mitgeben, die vielleicht auch ein bisschen zu einem aufschauen oder die man hilft. Und genau das machst du ja, glaube ich, eben auch in deinen Coachings. Also du bist ja Entwicklungs- und Persönlichkeitscoach für junge Mädchen. Und was erlebst du denn in diesen Coachings, was das mit gerade vielleicht mit jungen Frauen macht, dass sie wirklich was an die Hand bekommen, dass sie ernst genommen werden und vielleicht auch einfach ein Vorbild vor sich haben?
Es ist schwierig. Ich merke, also gerade, wenn wir jetzt zurückgucken, ich habe dich jetzt gerade gefragt, wie alt du bist, aber ich gehe
31.
Jetzt, ja, wir sind ungefähr in derselben Altersgruppe. Ein paar Jährchen mehr jetzt in meinem Fall, aber naja, who's counting? Das ist schwierig, weil ich glaube, dass zu der Zeit und unserer Generation, und da zähle ich jetzt uns dazu, ne, als Millennials, wir mussten nicht mit der Plage Social Media
Horror
leben.
Ich hätte wäre mal als Teenager, also ich finde es wahnsinnig.
Es ist schwierig.
Viel
also
Druck
ich,
und
ich merke ja schon, dass die jungen Frauen heute, dass die sehr viel, oft viel früher, sehr viel schwerwiegendere Probleme haben. Also Probleme, die wir Anfang 20 hatten, haben die jetzt schon mit 14, 15. Also die Entwicklung ist so viel schneller. Es geht alles so viel schneller. Und sie fokussieren sich auf all die falschen Dinge, was auch normal ist in einem gewissen Alter natürlich. Aber wir wissen ja inzwischen hier, dass eben Social Media, dass es ja krankhafte Auswirkungen hat, tatsächlich. Dass junge Frauen mit 13, 14 an Depressionen leiden, Selbstmord begehen. Das sind alles Zahlen und Fakten, die ja real
also
sind.
Also Auswirkungen haben können. Ja,
ja so. Weil diese Plattformen, Menschen auf diesen Plattformen ein Leben projizieren, das nicht real ist. Und das ist auch das, was ich meinte, und da schließt sich jetzt der Kreis auch wieder. Selbstbewusstsein. Wir sprechen immer von Selbstbewusstsein, aber im Endeffekt Selbstbewusstsein ist eine Maske und es ist nicht das, es definiert nicht den Selbstwert. Weil wenn du guckst auf Instagram und du siehst dir die Fotos an, das ist auch wirklich so, deswegen sage ich auch, ich sage den Mädchen auch immer, entfolge sofort jedem Profil, das dir das Gefühl gibt, du musst jemand anders sein als der du bist.
Mhm.
Das ist Schritt eins.
Mhm.
Weil, und niemand von uns ist davor gefeit. Es ist auch etwas, was
total
in der Psyche des Menschen veranlagt ist, sich diese Dinge anzugucken und zu sagen, scheiße, das ist ein geiles Leben, warum habe ich dieses Leben nicht?
Mhm.
Und wir denken aber nicht, wir denken den Gedanken nicht weiter und gucken, naja, aber da liegt ein Filter drüber. Im Endeffekt,
das ist keine reale Situation.
Das ist keine reale Situation.
Das ist ein bezahlter Urlaub. So, ja.
Das ist keine reale Situation.
Ja,
ich habe mal auch eine Influencer-Serie fürs OK-Magazin gemacht und habe da eine Instagramerin, ich glaube, die hat 2 Millionen Follower interviewt. Und war dann auch so überrascht, wenn diese Personen dann vor dir stehen, weil man sieht natürlich die Bilder. Ja, natürlich, 100.000 Filter drüber und dann sind es aber oft Menschen, die einsam sind, die total leer sind. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, also was ich diesen Mädchen mitgebe tatsächlich, ist es erstens wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, wer ist, sich wirklich anzunehmen und das kann man mit Übungen machen, das muss man auch mit Übungen machen, zu sagen, ich bin okay, das sind tägliche Affirmationen, die man auch macht. Was man tatsächlich, das sind Dinge, die wir nie angewandt haben, aber das muss man heute machen mit den Kids. Auch das Problem ist ja auch, dass viele von diesen Frauen Kinder generell, und das ist ja ein globales Problem, mein Mann hat dasselbe Problem in den USA, da ist es natürlich jetzt auch nochmal verschärfter durch die politische Situation, aber dass Eltern sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern. Und es ist jetzt natürlich gerade in den USA, wo es auch aufgrund des Systems natürlich auch nicht für viele Eltern gar nicht möglich ist, ne, weil es keine Elternzeit gibt, weil es keine Social Benefits gibt, es gibt kein soziales,
es ist kein Sozialstaat.
Es gibt kein Netz, das dich fängt. Das haben wir hier, ja. Aber trotzdem leben wir in einer Konsumgesellschaft und die Welt ist kapitalisiert. Es ist einfach mal so, ne? Wir leben in einer Welt des Kapitalismus. Und Eltern geben einfach, glauben, dass sie einfach mehr geben müssen, statt dass sie sich wirklich mit den Kindern auseinandersetzen. Und ich merke einfach, dass viele, viele Kinder, und es ist unabhängig davon, aus welchen Kulturen die sind, ne? Also da sind natürlich jetzt Kinder, die zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, muslimisch aufwachsen, ne, haben natürlich andere Wertvorstellungen. Aber wenn die Eltern nicht da sind, verwahrlosen die genauso
wie jeder andere.
Ja. Das heißt, das Problem ist, dass eben das den Kindern keiner mehr zuhört, weil auch die Eltern sind selber auf Social Media. Und dann kommt noch dazu eben Social Media, dann sind sie auf diesen Social Media Plattformen, versuchen sich darüber Gehör zu verschaffen, kriegen aber natürlich, es ist ja keine wahre Aufmerksamkeit, es ist keine echte Liebe, die sie da bekommen. Es ist ja keine, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, es ist echt Guidance. Fällt dir gerade auch nicht ein. Es gibt kein richtig gutes deutsches Wort dafür. Niemand, der die Personen führt,
genau,
oder sie leitet und denen den Weg zeigt. Das heißt also gerade jetzt für diese jungen Frauen, ich versuche ihnen mitzugeben, dass sie erstens mal, dass es okay ist, erstens mal nicht zu wissen genau, was man machen will, weil der Weg sich verändert im Laufe der Jahre, was ich auch immer durch meine Geschichte auch sage. Aber dass sie anfangen müssen und auch anfangen müssen, sich hinzusetzen und zu überlegen, wer bin ich, was will ich machen, was kann ich denn? Und auch sich trauen zu träumen. Mhm. Und weg vom Social Media bleiben, das ist vor allen Dingen, aber das ist eigentlich Erziehungssache. Und das müssen die Eltern in die Hand nehmen, aber sie machen es halt leider nicht. Viele machen es nicht, so wie sie es sollten.
Ja, ich glaube, es ist aber auch, vielleicht auch ein Problem, was viele Eltern noch überhaupt nicht, weil sie es nicht so hatten, gar nicht durchschauen, was da passiert oder was das mit der Psyche auch machen kann. Also es sind dann hauptsächlich Jugendliche?
Es sind Jugendliche, genauso, zwischen 13 und 17. Ne? Und da merkt man schon eine richtige Diskrepanz. Also es ist mit 17, zum Beispiel jetzt an der Schule in New York, wo ich war, da sind die Mädchen mit 17 schon wesentlich beruflich wesentlich besser orientiert,
interessant,
und ehrgeiziger auch, als ich es hier erlebe. Es ist natürlich, wie gesagt, es ist auch ein anderes System, ne? Es ist ein anderer Hintergrund. Deswegen ist es für mich auch sehr spannend zu lernen, wie es hier ist. Ich mache die Coachings eben vorwiegend in den USA und arbeite dort mit Jugendlichen. Und da geht es halt natürlich dadurch, beziehungsweise die Amerikaner ja uns als die großen Sozialisten sehen, ne? Weil wir, was ja irre ist, ne? Also, weil wir jetzt auch gerade im Zuge meiner anstehenden Elternzeit, ne? Also, aber dort ist es halt wirklich so, du musst kämpfen, du musst hustlen, du hast keine andere Wahl. Du bist sonst tatsächlich auf der Straße von einem Tag auf den anderen. Also, das ist nicht so, Larifari, wie es bei uns der Fall ist tatsächlich. Also bei uns ist es einfacher. Ich glaube auch tatsächlich, dass bei uns keiner wirklich auf der Straße sein muss, wenn er Arbeit finden möchte. Weil die Dinge, die ich in den USA, gerade in einer Stadt wie New York gesehen habe, das ist jenseits von Gut und Böse. Also Menschen, die verwahrlost sind, die haben kein Geld, um sich Alkohol zu kaufen oder Drogen. So, wenn du auf der Straße bist und du kannst einen Tag vorher noch Marketing-Chef in einer Agentur gewesen sein, wenn du dann von einem Tag auf den anderen deinen Job verlierst und es geht schnell, bist du auf der Straße.
Das ist krass.
Und ich glaube, die Kinder kriegen das sehr, sehr früh und schnell mit.
Mhm.
Und sind, glaube ich, deswegen auch natürlich früher eher darauf bedacht, eine Karriere einzuschlagen. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung geht.
Ist das überhaupt positiv? Also mit so einer Angst, mit so einem Pressure, mit so einem Druck reinzugehen, weiß ich nicht, ob das eher dazu führt, dass man selbstbestimmt lebt oder irgendwie einfach irgendwas macht, was irgendwie, wo man denkt, das funktioniert. Damit kann ich ein gutes Leben haben.
Selbstbestimmt auf keinen Fall. Es hängt eher von den Werten ab, ne? Also gerade für Frauen natürlich, und es ist ja auch zum Teil abhängig von den kulturell abhängig oder aber auch nicht. Für Frauen ist es ja immer noch in den USA, wenn du einen Doktor heiratest, dann oder jemanden mit viel Geld heiratest, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Soaps und also gerade jetzt in der African American Community, in der ich halt vorwiegend arbeite natürlich, ist es tatsächlich so, ne? Die wollen halt Basketball und Hip-Hop-Wives, ich gucke die Sendung auch gar nicht, oder Housewives of Atlanta, halt dieses Leben, ne, wo du halt irgendwie einen geilen Macker hast, viel Kohle und
schön zu Hause abhängen.
Ja, und schön zu Hause abhängen, siehst aus wie Nicki Minaj, hast deinen schönen Weave, deine Po-Implantate, and that's the life, ne?
Ich meine, alles, was glücklich macht, aber irgendwie, naja.
Oder du wirst Nicki Minaj. Das heißt eben auch, Musik ist natürlich diese Musikkarriere, was ja eben nochmal, wie gesagt, auch durch Social Media auch nochmal gefördert wird natürlich, ne?
Voll.
Dass es so leicht ist und man stellt sich einfach hin und man sieht gut aus. Es gibt ja auch diese Role Models, nicht, die sagen, wie viel Arbeit, wo man auch wirklich sieht, wie viel Arbeit dahinter stecken würde, ne? Ich finde, Beyoncé ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, ne? Es ist etwas, sie sagt ja nie was. Sie verkörpert, also es ist marketingmäßig, ist es natürlich jetzt, aus der Perspektive des Marketing-Consultants muss ich sagen, ist es natürlich großartig, was sie macht, weil sich jede Frau aus jeder Rasse, ich hasse dieses Wort, aber mit jedem kulturellen Background sich mit ihr identifizieren kann. Und es ist gewollt. Das ist sehr gewollt. Aber sie äußert sich nie zu einer politischen Situation, sie äußert sich nie, sie symbolisiert jede Frau.
Obwohl, zumindest zum Feminismus ist sie ja da The Feminist Icon.
Richtig, ja, genau.
Die, zumindest die, erhebt sie, also auf der Bühne und so, und bringt es nach vorne. Also, dass es auf T-Shirts drauf ist, hat auch, glaube ich, und auch Girls das tragen, die erstmal noch überhaupt nicht sich damit identifizieren können, weil sie es nicht so genau wissen, was das politisch bedeutet. Die machen deswegen Beyoncé. Und das ist auch ein Schritt, ja, auch wenn man natürlich hinterfragen kann, wie viel sie wirklich für Einzelne und mit ihrem Modelabel, was ja auch dann so sehr unfair produziert wurde, ist schwierig, ja.
Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist natürlich auch, sie erzählt ja auch nicht die Geschichte, die dahinter steckt, ne? Also wenn ich als junge Frau wüsste, was sie für, dass sie seit 12, wenn du seit 12 jeden Tag 10 Stunden übst, das war bei Michael Jackson ja auch nicht anders, nur da hat man es halt natürlich dann mitbekommen irgendwann mal. Eine Geschichte, die nicht so schön ausging, leider. Aber in ihrem Fall war es ja tatsächlich, die wurde ja auch darauf gedrillt. Ihr ganzes Leben lang. Und es ist nicht so, dass sie jetzt jeden Tag aufsteht und dann so geil aussieht wie auf den Fotos. Für die Mädels ist es das aber. Die glauben das ja. Die sehen nicht die 10 Stunden, die sie jeden Tag singt und übt. Die 5 Stunden, die sie jeden Tag im Fitnessstudio ist. Die anderen 5 Stunden, die sie, 12 Stunden, die sie hungert. Das wird ja nicht, keiner will diese Geschichte.
Endprodukt.
Keiner will, genau. Jeder will quasi an der Zielgeraden stehen, ohne den Race zu laufen. Und der Race ist aber das, worauf es ankommt. Ja. Ohne den Race kommst du nicht ans Ziel. Und ich würde mir wünschen, dass diese Frauen diese Geschichten erzählen und sagen, ich mache das und das, ihr müsst das und das machen. Es ist hart. Es ist scheißhart. Du wirst weinen, du wirst am Boden kriechen, du wirst verzweifelt sein. Statt das Bild der Perfektion ständig zu projizieren. Weil das ist genau das, was dazu führt, dass diese Mädchen unglücklich sind und schon von klein auf keinen gesunden Selbstwert entwickeln können.
Total.
Geht nicht.
Weil man sich ja immer fragt, so, wie soll ich jemals, wenn dir die Geschichte nicht
kennen,
wie komme ich da hin? Wie soll ich da hinkommen? Du hast keinen Leitfaden und hast dann eben auch wieder kein Vorbild.
Und keiner, der ehrlich ist zu dir.
Ja, ja.
Und woher sollst du es denn dann wissen? Also ich hätte mir auch gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte damals, du pass auf, das und das wird dir passieren. Es ist richtig scheiße, aber weißt du was, halt durch.
Ja.
Mach's einfach.
Ja.
Und du kommst an.
Ja, voll. Ist das auch das, also du hast es ja jetzt schon auch schon geleakt sozusagen, dass du bald Mama wirst, ja, was total schön ist, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ist das auch was du deinem Mädchen mitgeben willst?
Ja. Also ich bin sehr, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin noch sehr mit einem großen Fragezeichen, was diese Reise angeht. Also klar, ich coache Mädels, aber wenn das jetzt meine Tochter ist, es wird eine ganz neue Erfahrung werden. Und da fände ich es auch anmaßend zu sagen, ja, ich werde genau das beibringen und das, weil ich noch gar nicht weiß. Ich muss in diese Mutterrolle erst reinwachsen. Ich kann jetzt ungefähr ansatzweise erahnen, was auf mich zukommt, weil man spürt das Kind und man spürt, okay, so, das könnte ihr Charakter sein. Das ist jetzt gerade so der Moment. Letztendlich weiß ich auch nicht, wer sie sein wird. Jedes Kind ist auch anders. Und das muss man auch so sagen, jedes Kind ist anders, möchte anders geliebt werden, braucht anderen Zuspruch. Die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger. Da gibt es ja auch das ganz, ganz tolle Buch, das ich jedem empfehle, mal gelesen zu haben, The 5 Love Languages von Gary, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber können wir vielleicht nochmal dann danach noch mal kurz nachgucken. Und da geht es ja eben auch darum, eigentlich ist das Buch gemünzt auf Paare, ne? Kommunikation zwischen Paaren. Und das eins der größten Probleme, und das ist ja jede Beziehung, es ist eine Beziehung, ob das jetzt eine Liebe, romantische Beziehung ist oder eine Beziehung zwischen Geschwistern oder Eltern und Kind. Jeder hat eine andere Sprache der Liebe. Manche Menschen sprechen mehr an auf positive Worte, manche mehr auf Taten. Und das ist etwas, was ich jetzt auch noch nicht wissen kann. Also das ist etwas, wo ich habe keine Ahnung, wie sie sein wird, was dann passieren wird. Ich hoffe, dass ich mit dieser Aufgabe wachse, dass ich in die Aufgabe hineinwachse. Ich glaube, dass sie mich sehr verändern wird. Nochmal, schon wieder. Weil es auch eine Grenzerfahrung ist, diesmal eine sehr, sehr schöne. Ja, also sie wird, was ich sagen kann, was ich ihr mitgeben werde, ist, ich werde ihr Furchtlosigkeit mitgeben. Das möchte ich auf alle Fälle. Das ist das Allerwichtigste. Denn das habe ich vorgelebt.
Das habe ich. Auch, ich glaube, wunderschön, wenn man das schafft, jemandem mitzugeben, weil nur dann kannst du werden, wer du sein willst.
Richtig.
Oh, ja, das hört sich auf jeden Fall fantastisch an. Ich werde das verfolgen.
Sehr schön.
Und ich habe noch eine fiese Frage am Schluss.
Eine fiese Frage?
Ja, also vielleicht ja auch nicht. Also,
okay.
Weil wir ja so schön unter eins sprechen.
Jetzt kommt der Mega.
Baue ich total auf.
Der Mega Cliffhanger.
Wahrscheinlich sagst du auch gleich so, ach Gott. Ja, also der Frage muss sich auf jeden Fall jeder stellen. Was ist denn eine Schwäche von dir, über die du gar nicht gerne sprichst?
Oh. Das sind etliche, tatsächlich. Ich kann nicht mit einem, wenn du jetzt einen Charakter oder eine Eigenschaft genannt haben möchtest, wird es schwierig. Ich glaube, ich tendiere. Es ist eine Stärke, die aber eigentlich auch eine Schwäche sein kann. In meinem Fall sich häufig zu einer Schwäche entwickelt hat. Ich bin eine Projiziererin. Mhm. Ich sehe oft das Beste in Menschen. Ich projiziere Dinge in Menschen, die gar nicht da sind, weil ich das Beste sehen möchte in jedem Menschen. Was dazu führt, dass ich oft enttäuscht werde. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine meiner Schwächen ist.
Mhm.
Die, wenn nicht die größte eigentlich.
Die eigentlich aus so einer positiven Sache.
Die aus einer positiven
entsteht,
Sache ist.
Ne?
Ja, aber es ist auch etwas, ich bin auch jemand, ich lasse mich schnell mitreißen. Mhm. Und wenn mir jemand was erzählt und dann denke ich so, ach ja, toll, und dann will ich helfen und ich denke mir, ach, der kann das machen. Und ich bin irgendwie, ich sehe das Potenzial in den Menschen, was auch daran durch die Arbeit eben mit den Menschen kommt, weil ich ja zum Glück eben auch jetzt als Marketing-Consultant oder jetzt dann eben als Coach, es sind so völlig unterschiedliche Dinge. Und man merkt irgendwie, auch wenn ich jetzt mit dem Marketingchef von Nike in einem Raum sitze und der mir erzählt, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte oder seinen eigenen Battle, den man kämpft. Und man wird mit der Zeit sehr sensibilisiert dafür, welche Dinge das sind und welche Masken die Menschen aufsetzen, um das zu kaschieren.
Mhm.
Und gerade dann, wenn man das sieht, wenn man das so ein bisschen durchblitzen sieht, dann merkt man, was steckt dahinter? Und der Mensch ist aber toll in dem und dem. Und das müsste man eigentlich fördern. Und dann investiere ich da sehr viel rein.
Mhm.
In diese Menschen. Also das ist, glaube ich, das ist etwas, und da muss ich auch noch viel besser lernen, die Grenze zu ziehen für mich privat. Also wo beginnt der Job und wo ist dann quasi, wo endet der? Ne?
Mhm.
Also wo ist dann wirklich so, wo ziehe ich die emotionale Grenze für mich, dass ich sage, okay, das ist, klar, jetzt, wenn ich einen Auftrag habe für einen Kunden, ist es was anderes. Bei den Mädchen ist es
schwierig.
Ist es schwierig, ja, tatsächlich. Aber ja, das, ich würde sagen, das ist auf alle Fälle meine Schwäche, meine große Schwäche. Ja. Und Ungeduld.
Oh ja, das kenne ich sehr gut. Ey, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Das war so schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Es hat mega Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Ja.
Ich wollte noch ganz kurz, wenn ich sagen darf.
Ja.
Mein Projekt 2018, also außer...
außer das Baby.
Außer meiner Kleine, wird auch ein Mädchen.
Ja.
Hatten wir ja gerade. Ja, richtig. Das ist die Schwangerschaftsdemenz.
Ja.
Das wird ja dann in der Stillzeit noch viel schlimmer. Vielleicht gibt es ein paar Mamas. Ich freue mich über Tipps tatsächlich an dieser Stelle. Mein zweites Baby sozusagen, das 2018 erscheint, ist ein Projekt, an dem ich schon ein paar Jährchen gearbeitet habe, das auch durch meine Arbeit mit Frauen entstanden ist und auch durch den jungen Frauen an den Schulen, aber auch mit Frauen, die ich durch diverse Projekte für Kunden auch kennengelernt habe. Man kommt dann ins Gespräch, mit manchen versteht man sich dann natürlich besser und im Endeffekt ist diese Reise, ne, also wie gesagt, Selbstwert versus Selbstbewusstsein, das ist ja gerade für uns Frauen ist es eine Reise, die nie zu Ende geht. Und wir müssen da so viel lernen, wir müssen da so viel aufholen, auch im Bereich, gerade im Vergleich zu den Männern, weil wir Frauen einfach anders konditioniert werden als Männer. Und wie gesagt, das wird sich nicht ändern, bis wir diese Generation an Männern heranziehen. Und da müssen wir selber auch bewusster durch die Welt gehen, um diese Stereotypen abzulegen, ne? Wie wir es, was ja oft auch ein Automatismus ist. Und aus dieser Idee, aus all diesen vielen Gesprächen, die ich hatte, ne? Also das ist ja etwas, es geht jetzt auch ganz ab vom Thema, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man das anspricht, ist auch das Thema Liebe, Liebe finden, gerade in der Zeit, in der wir heute leben, wo es einfach so schwierig ist, ne? Also Berlin ist eine Stadt der Singles, aber es ist, die ganze Welt ist einfach nur ein Single-Stadt im Endeffekt, ne?
Ja.
Ich werde oft gefragt, so, Nerve, wie war das, wie du hast alles und das, wie machst du das und wie geht das alles? Da kam für mich dann nach all diesen Gesprächen, wo ich mir dachte, ich erzähle immer wieder das Gleiche, jetzt machst du einfach ein Buch, ist mein Baby entstanden, das eben 2018 erscheint. Ich weiß auch nicht genau wann. Wie gesagt, das erste Baby ist jetzt mal die Priorität, das reale Baby aus Fleisch und Blut, das kommt. Das ist sozusagen mein Herzensprojekt und heißt Oshun, Discover the Goddess You.
Mhm.
In dem Buch geht es tatsächlich darum, für uns Frauen unser Göttinnensein zu entdecken und wie wir das machen. Weil eine Göttin sein ist immer so eine sehr ätherische Herangehensweise. Und man verbindet damit immer Schönheit. Für mich ist es aber im Endeffekt und ultimativ Stärke, Kraft. Und was mir jetzt auch durch diese Schwangerschaft wieder bewusst geworden ist, was wir Frauen können, ist der absolute heiße Mega-Scheiß. Es ist wirklich.
Nee, schöner hat es, glaube ich, noch niemand gesagt, eine Schwangerschaft beschrieben. Ja, ist ja ein verdammtes Wunder.
Es ist ein Wunder und es gibt schon einen Grund. Also Mutter Natur, das Universum, was auch immer, hat sich schon was dabei gedacht, weißt du, dass wir die Kinder kriegen, dass wir. Und du musst mal überlegen, dass aus einer Zelle, dass da ein Mensch, natürlich tragen die Männer auch was dazu bei, aber unser Körper ist die Maschine.
Mhm.
Und macht alles ganz von alleine. Wir gehen nebenbei arbeiten, wir machen alles. Weißt du, erziehen Kinder und bauen und produzieren einen Menschen parallel.
Ja, also ich meine, das ist total alienmäßig jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, aber ja, halt auch wahnsinnig schön.
Das ist es. Und ich finde, daraus ist für mich dieser Gedanke auch entstanden, dann zu sagen, naja, aber und trotzdem strugglen wir mit damit eine Beziehung zu finden, mit Typen, die uns ghosten, die all diese kleinen Battles, die wir jeden Tag führen und die an unserem Selbstwert zerren, ne? Und trotzdem fühlen wir uns als Frauen oft unerfüllt und nicht vollwertig, wenn wir das nicht alles haben. Und in diesem Buch geht es vor allem auch darum, tatsächlich die Beziehung zu sich selbst erstmal zu definieren. Das ist der nicht so schöne Part.
Mhm. Anstrengend.
aber danach, wie man dann eben diese zu dieser inneren Kraft des Göttinnenseins tatsächlich findet.
Mhm.
Und es ist etwas, worauf ich mich ganz besonders freue. Also das wird ein sehr, also ich habe mich hingesetzt und habe geschrieben und es kam einfach wirklich alles. Und ich bin da wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf.
Wir auch.
Ja.
Sehr gut, dass du das nach hinten rangehauen hast.
Das musste sein.
Ja, natürlich. Natürlich. Nee, ich bin total gespannt und ich glaube, die eine oder andere Zuhörerin hier auf jeden Fall auch. Ah, dann jetzt, vielen Dank.
Ja, war ein bisschen länger.
Ja, ein bisschen länger als sonst, aber.
Oder schneidest du das raus?
Nein, natürlich nicht.
Okay.
Nein. So.
Gut.
Danke dir.
Danke dir, Silvia. Hat mega, mega Spaß gemacht.
Ja, total.